Freue mich, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Man weiß ja nie, wenn man eine Einladung ausspricht, ob das dann auch gut wird. Das wissen wir jetzt auch noch nicht, aber nach der Predigt dann auf jeden Fall. Ich bin Daniel Dahlmann, leitender Pastor der Freien Christengemeinde Lörrach. Weiß jemand, wo Lörrach liegt? Oh ja, okay. So, genau. Genau, Schweizer Grenze. Jawohl, da bin ich seit knapp 16 Jahren leitender Pastor. Mittlerweile zu 50% und 50% bin ich im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden der Schatzmeister, sprich im geschäftsführenden Vorstand. Und scheinbar hat man mich deswegen eingeladen, wegen den Finanzen oder wegen dem Schatz, das weiß ich nicht so richtig. Ich bringe auf jeden Fall Wort Gottes mit und das ist wichtiger wie jeder Schatz. Ja. So, freue mich bei euch zu sein und danke Michael auch nochmal. Ich predige seit Jahren über das Thema Finanzen. Das hat damit zu tun, ich habe es im Finanzseminar gestern gesagt, weil ich zwar Pastor bin, aber ich habe auch was Anständiges gelernt. Ich war 10 Jahre Finanzbeamter im gehobenen Dienst. So diese Kombination. Ja, ah, okay. Es gibt ein paar negative Erfahrungen mit dem Finanzamt. Im Römerbrief steht, dass sie Diener Gottes sind. Kannst du mal nachlesen, ja? So. Du solltest sie segnen, obwohl ich gerade auch im Clinch mit meinem Finanzamt bin. Aber wir segnen sie. Ist jemand Finanzbeamter? Nein, okay. Halleluja. Zöllner und Sünder? Okay, sind wir gut. Gut, ich steige einfach direkt ein, weil wir haben noch ein bisschen was vor. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen durch dieses Thema in dein Leben reinsprechen möchte. Und ich freue mich besonders auch im Livestream. Herzlich willkommen auch da nochmal, dass wir dieses Thema verbreiten können. Und wenn du zu Hause sitzt und dieses Thema beleuchtest, dann glaube ich, bist du genau richtig. Es wird sehr spannend werden. Wir können mal die erste Folie, genau, danke. Die Herrlichkeit und das liebe Geld, die Herrlichkeit Gottes und das liebe Geld soll so dieses Thema sein. Ich habe gedacht, ich erzähle noch einen Witz. Ist das erlaubt? Ja, okay. Ein Geschäftsmann sagt zum Pastor, glauben Sie, dass ich in den Himmel komme, wenn ich der Kirche 500.000 Euro stifte? Das kann ich nicht genau sagen, erwiderte der Pastor, aber an Ihrer Stelle würde ich es mal probieren. So, das war, damit der Kassierer glücklich ist. Über Geld spricht man nicht, heißt es. Und ich glaube, in Deutschland ist es so, in der Schweiz sowieso, aber in Deutschland ist es ganz krass, so was jemand verdient. Darüber redet man eigentlich nicht so unbedingt. Und wenn dann das Gehalt des Pastors bei der Jahresversammlung auftaucht, dann ist man immer ganz erstaunt. Aber ansonsten wird nicht groß geredet, was jeder verdient. Ich dachte, wir machen jetzt Gruppenarbeit und erzählen uns das. Nein, über Geld redet man aber nicht. Das ist so der Punkt. Ich spreche aber ganz bewusst über dieses Thema jedes Jahr, seit 16 Jahren. Ich habe gemerkt, wie Gott mich mahnt, dass ich als Pastor in meiner Gemeinde über das Thema Finanzen predige. Das mache ich einmal im Jahr und zwar richtig anständig, 50 Minuten, da müssen Sie Ihre Bibeln mitbringen und dann sitzt es auch und dann ist gut. So, Michael hat mich deswegen eingeladen. Denn dieses Thema bestimmt unser Leben und kann zum Segen oder zum Fluch werden. Und ich glaube, es braucht ein heiliges Verlangen, auch diesen Bereich Finanzen, genauso wie den Bereich Sexualität zum Beispiel, unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Ein heiliges Verlangen, denn heilig heißt ja nicht nur Gott zugehörig sein, sondern heilig heißt ja auch gemäß Gott, also entsprechend seinem Design. So wie können wir mit Geld gut umgehen im Sinne Gottes? Weil Gott gehört ja eh alles Gold und Silber, ist es so? Alles gehört Gott, definitiv. Wie können wir Geld gemäß Gottes Willen einsetzen? Ich habe gedacht, ich bringe euch einen 10-Punkte-Katalog mit ein paar Vorschriften und dann ist alles gut. Nein. So läuft es eben nicht. Das heißt, der Punkt ist der, dieses Wenn-Dann, wenn du das tust und wenn du die 10 Punkte einhältst, dann wirst du auf jeden Fall in den Himmel kommen. Wenn du 500.000 Euro stiftest, dann kommst du auf jeden Fall in den Himmel. Nein, solche Regeln gibt es nicht. Es geht heute Morgen um Beziehung, es geht heute Morgen um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass wir in eine dauerhafte Beziehung zu Gott kommen und dass wir hören, was Gott in dieser Beziehungsebene zu uns sagen möchte. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, Veränderung zu erfahren, ist, dass wir in die Gnade Gottes hineinkommen, dass wir gottgemäß leben und das ist immer noch das Konzept der Gnade. Gnade hilft uns, die Dinge nicht anzustarren, die uns in den Bann ziehen, sondern dass wir uns Gott zuwenden, dass wir die Schönheit dessen sehen, was Gott damit impliziert, dass wir die Werte Gottes erkennen. Gnade hilft uns, darüber hinaus zu sehen und nicht irgendwelche Regeln und Gesetze abzuarbeiten. Christsein ist eine Beziehungssache. Christsein ist, in Beziehung zum lebendigen Gott zu sein. Und wenn du und wenn sie am Bildschirm diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Er ist der, der retten, befreien und heilen und wiederherstellen möchte, auch heute Morgen. Auch durchs Thema Finanzen übrigens. Ja, also ich gehe mal vorsichtig weiter, okay? Wir schauen uns mal, das möchte ich zur Einführung machen, so drei kurze theologische Grundüberlegungen zum Thema Geld und Besitz an. Es gibt also die erste Lehrmeinung, ein Klick, die besagt, dass wahre Nachfolge von Jesus nur in Armut möglich ist. Die Theologie der Armut. Da denken wir an Franz von Assisi, wir denken an Mutter Teresa, was die Großes geleistet hat. Diese Theologie der Armut sagt ganz deutlich, dass du kein Besitz und kein Vermögen, kein Geld, nichts besitzen darfst. Arbeit ist da, um deine Grundbedürfnisse abzudecken und darüber hinaus solltest du nichts besitzen. Also nichts mit Haus, Segelboot, Pferd und so, nichts. Nein, du sollst nichts besitzen. Du sollst Gott fröhlich danken und mit genießen ist es nicht so. Aber diese Theologie, sie vernachlässigt, dass viele einflussreiche Männer und Frauen in der Bibel zu den reichsten Menschen der damaligen Zeit gehörten. So, ich glaube, Christen dürfen materielle Ressourcen haben und sie dürfen sie auch genießen. Und ich weiß, ihr seid jetzt vorsichtig, da Amen zu sagen, weil was könnte der Nachbar denken? Aber Gottes Volk muss nicht in materieller Armut leben. Also der Theologie würde ich widersprechen. Das zweite Extrem ist die Theologie des Wohlstandes. Sie besagt, jeder Christ muss wohlhabend sein. Besitz ist ein Zeichen von Heiligkeit und Gottwohlgefälligkeit. So, wenn du Gott wohlgefällig bist, dann bist du reich, dann hast du auch alles und dann fährst du die größten Autos und du hast 2 Boote und 3 Fernseher und 5 Handys und was auch alles so. Ja? Arbeit und Fleiß, das muss doch Gott segnen. Auch dieses Extrem stimmt so nicht. Wir sehen es im Leben von Josef im Alten Testament. Der erlebte Reichtum und Armut. Wir erleben das an Hiob, der reichste Mann damals, dem alles genommen wurde und der trotzdem dann ab Hiob Kapitel 42 an seinem Gott festhielt und ihn in einer ganz neuen Weise erlebte. So, also auch diese Theologie ist meines Erachtens, hat mindestens Schlagseite, wenn nicht sogar mehr. Und der dritte Bereich, dem ich sehr stark zuneige, ist die Theologie der Verwalterschaft. Die Bibel lehrt, dass Gott der Eigentümer aller Dinge ist. Alles, was wir empfangen, alles, was wir sind, so wie du heute Morgen hier sitzt, gut angezogen, lächelnd, alles gehört Gott. Du bist nur der Besitzer. Der Eigentümer ist Gott. Das ist zivilrechtlich etwas anderes. Und er sorgt für uns. Gott hat uns eingesetzt zum Verwalter dieser Dinge, dass wir empfangen und geben mit dem Ziel, unsere Mitmenschen auch zu segnen. So, wir als Christen haben die Aufgabe, treue Verwalter zu sein. Ist das wahr? Ist das hier auch so? Okay. Bin ich noch einig mit euch? Okay. So, und ich glaube, da gibt es ein paar geistliche Durchbrüche und Siege zu erringen im Bereich Finanzen. Denn wir brauchen im Reich Gottes und für den Gemeindebau Finanzen. Wir müssen Finanzen freisetzen, damit die größte Katastrophe in dieser Menschheit abgewendet wird, nämlich diese Trennung von Menschen und Gott. Wir brauchen Geld und das muss freigesetzt werden. Und es gibt die Möglichkeit, hineinzukommen in einen Segensfluss, den Gott geben möchte. Und ich rede nicht von viel oder wenig Geld, sondern ich rede von der Frage der Einstellung und wie ich mit Geld umgehe. Und zwar mit dem Geld, das du hast. Ob das eine Rente ist, ob das ein exorbitant hohes Gehalt ist, ob das eine Erbschaft ist. Mir geht es um eine Haltung deines Herzens. So, ich predige immer wieder, wie gesagt, darüber. Ich habe gepredigt in den letzten Jahren über das Thema, wem gehört dein Geld? Geld spielt keine Rolle, das haben wir gestern gehabt. Mehr von Gottes Reichtum oder der liebe Gott und das liebe Geld, der Christ und sein Umgang mit Geld oder Herr, bewahre mich vor Armut und Reichtum. Also ich habe lauter so Themen, oder 2016 weiß ich, habe ich gepredigt, die 3 besten Anlagestrategien. So, das ist gut. Und heute heißt es die Herrlichkeit Gottes und das liebe Geld. Hast du so in den letzten Wochen so einen Herrlichkeitsmoment gehabt? So ein Moment der Herrlichkeit Gottes, wo du merktest, da ist Herrlichkeit da im Lobpreis. Ich meine, als Lobpreiser erlebt man das ständig. Ja, so. Du stehst da, so, egal was passiert, ich bin hier, die Herrlichkeit Gottes ist da. Ich liebe das, aber jeder von uns würde so einen Moment ganz unterschiedlich beschreiben. Vielleicht hast du eine tiefe, echte Begegnung mit Gott gehabt. So, wir haben gerade diese Woche bei uns die Allianz Gebetswoche gehabt. Menschen, die berichten von einer Begegnung mit Gott. Sie spüren, Gott ist hier, sein Geist ist hier, er spricht zu dir, er macht dir neue Hoffnung. Oder du hast erlebt, wie schön es ist, mit einem geliebten Menschen zusammen zu sein, es zu genießen bei einem guten Essen und bei einem Spaziergang. Das war so ein Herrlichkeitsmoment vielleicht für dich. Ich las von einem älteren Ehepaar, das jeden Tag als einen Tag der Herrlichkeit Gottes erlebt, weil sie mit 91 und 92 Jahren noch gemeinsam zusammenleben können. Für die ist jeder Tag ein Geschenk, ein Herrlichkeitsmoment Gottes. Oder wisst ihr, was ich immer so geliebt habe? Ich habe 5 Kinder und 2 Schwiegersöhne mittlerweile. Mein ältester Sohn, der sitzt da ganz da hinten, ist auch da. So, ich habe es früher auch immer geliebt, den Kindern vorzulesen. So, dann liegst du da im kuschelig warmen Bett, so ein kleines Kind neben dir, das riecht ja auch immer so gut. Und dann liest du und schläfst dabei langsam ein. So, ja. Das waren herrliche Herrlichkeitsmomente. Tja, da müssen wir jetzt auf die Enkel warten. Aber diese Herrlichkeitsmomente, und vielleicht erlebst du so einen Moment, wo du spürst, dass du gerade das tust, was Gott an Berufung in dein Leben gelegt hat. Du spürst, du bist genau am richtigen Platz. Und damit will ich sagen, ob das im Gemeindekontext ist oder im beruflichen Kontext, es gibt diesen Moment, du spürst, Gott, danke, dass ich an der Stelle bin, wo ich sein darf. So, bei mir ist es so, ja, fortschreitendes Alter, bin jetzt älter. Du merkst irgendwie, du bist angekommen bei dir. Gott hat einen Platz zugewiesen und du füllst diesen Platz aus. Ich bin einfach dankbar dafür. Das sind so wirkliche, echte Herrlichkeitsmomente. Und ich möchte anhand eines Bibeltextes aus dem Epheser Kapitel 1, Vers 12 Folgendes deutlich machen. Jetzt soll, heißt es da, durch unser Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar werden. Paulus ergänzt und sagt, was ihr auch tut, das tut alles zur Gottes Herrlichkeit. So, unser Leben ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis. Auch wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Unser Leben soll ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes sein. Herrlichkeit Gottes hat mit seiner Größe und Macht zu tun. Diese Herrlichkeit ist ein Wesensmerkmal von Gottes Reich und der ewigen Welt Gottes. Und der Gegensatz ist die gefallene Schöpfung dazu. Die Schöpfung, die vergeht, die schwach ist. Schöpfung, die von Krankheit und Tod gekennzeichnet ist. Und gleichzeitig entdecken wir in dieser gefallenen Schöpfung immer wieder diese Anzeichen der Herrlichkeit Gottes. Über Menschen heißt es im Psalm 8, Vers 6, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Vielleicht traust du dein Ohr nicht, vielleicht denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das soll der Mensch sein, das soll ich sein. So, wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich so viel Herrlichkeit, die abgeblättert ist, so viele Menschen, die böse geworden sind. Unsere gesellschaftliche Atmosphäre hat sich massiv verändert. Es wird ganz hart gefightet miteinander, nicht nur auf der politischen Ebene. Da scheint ja so viel Herrlichkeit irgendwie verloren zu gehen. Ebenbildlichkeit Gottes, da verhalten sich manche wie die Axt im Wald. Du sagst dir, das kann doch nicht wahr sein, Psalm 8. Also Jesus, Psalm 8 streich ich, weil das stimmt irgendwas nicht. Da ist doch eine ganz mächtige, dunkle Seite im Gang, über die wir uns eigentlich auch unterhalten müssen. Und es ist auch in der Theologie umstritten, wie viel Herrlichkeit durch die Abwendung des Menschen von Gott tatsächlich verloren gegangen ist. Manche sagen, vollständiger Verlust. Restbestände seiner Herrlichkeit, die vielleicht noch sichtbar sind. Und dann sehe ich andererseits Kirchen und Gemeinden, auch Vereine, auch in unserer Gesellschaft, in unserer politischen Kommune, die sich einsetzen für Unterdrückte, die sich einsetzen für Misshandelte, wo Frauen aufgenommen werden, die irgendwo misshandelt wurden, wo sich um Kinder gekümmert wird. Und ich denke, ob sie Christen sind oder nicht, da ist was made by God, da ist irgendwas von Herrlichkeit Gottes noch sichtbar. Ja, ich würde es so sehen. Dieser Psalm 8 übrigens, das ist ja ein messianischer Psalm. Der weist auf einen ganz besonderen Menschen hin, der unter der Salbung Gottes hier gelebt hat, das Ebenbild Gottes. Und es kann nicht anders sein, ein messianischer Psalm deutet immer auf Jesus hin. Es geht um Jesus. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit und des Wesens Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes, sie nimmt Gestalt an. Sie verkörpert sich im Fleisch, wie es hier heißt, das Fleischwerden. Jesus kommt in die Schwachheit, in die Hilflosigkeit, in die Bedürftigkeit unseres Lebens rein. Das ist unfassbar. Du sitzt heute Morgen hier und du hast vielleicht die Woche ein paar Kämpfe gehabt. Du bist herausgefordert, massiv in irgendeiner Weise, ob das finanziell ist oder sonst wie. Und ich möchte dir zusagen, auch wenn du da oben ganz hinten sitzt, die Herrlichkeit Gottes, sie lebt in dir. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Lass dir das nicht rauben Fang nicht an, dich reduzieren zu lassen, sondern erkenne deine Identität. Erkenne diese Herrlichkeit Gottes, die in dir mächtig ist. Und diese Herrlichkeit Gottes, sie vereint sich mit unserer schwachen menschlichen Existenz. Was passiert mit dieser Herrlichkeit in dir? Die Herrlichkeit, die in dir lebt. Wie drückt sich die aus? Du machst ihn, heißt es hier im Vers 7, zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Das heißt für mich, Jesus will und herrscht über den ganzen Kosmos und das ganze Universum. Er herrscht über alles Erschaffene. Und dann wird Gott eins mit uns. Er trägt Leid, er vereint alles am Kreuz. Das ist seine Herrschaftsausübung. Jesus, der von den Toten auferweckt wird, er beginnt diese Welt umzugestalten, die so ächzt und stöhnt und wartet auf Neuschöpfung. Das ist das Werk von Jesus. Er ist es, der den Kosmos beherrscht. Jesus drückt es vor seiner Kreuzigung so aus: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Der Geist Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Erwartung der Herrlichkeit. Das ist das, was sich ausdrückt. Nochmal, jetzt soll, weil das so ist, weil in dir, wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast, die Herrlichkeit Gottes in dir lebt, deswegen soll durch dein ganzes Leben diese Herrlichkeit sichtbar werden. Da sagst du, wenn du wüsstest, was die Woche gelaufen ist, Pastor, du hast ja gut reden, du betest und liest nur Bibel und machst sonst nichts. Ja, genau. Ich habe eine schwere Woche. Dein Chef hat dich angeblökt, dein Nachbarn hat dir die Reifen durchstochen, keine Ahnung, weiß nicht. Das kann nicht wahr sein. Genau, das ist der Kampf. Die Herrlichkeit Gottes in dir, dass sie sichtbar wird, das können wir übrigens nicht aus eigener Kraft machen. Ja. Das geht nicht. Gott hat etwas in dich hineingelegt, etwas ganz, ganz Kostbares. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit diese Herrlichkeit durch dich in dieser Welt sichtbar wird. Wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Sag das mal deinem Nachbarn, du bist Träger der Herrlichkeit Gottes. Sag ihm das mal. Und da komme ich zu meinem Hauptbibelvers, den wir gerade mal sehen, eins weiter. Mein Hauptbibelvers steht im 2. Korinther 9, Vers 8. Und da heißt es, und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Er will dich überschütten. Er will dich versorgen in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit und alles. Ich frage dich, glaubst du, was da steht? Amen. Wir sind so ungefähr 3. Aber wir haben ja noch, ich habe noch ein bisschen Zeit, euren Glauben zu mehren. Ganz ehrlich, wir lesen ja Dinge. Aber die Frage ist, ob wir es glauben. Die Frage ist, ob wir da reintreten. Christsein geschieht nicht automatisch. Nur weil ich in der Garage geboren wurde, bin ich ja auch kein Auto. Und das ist ja mit dem Christsein auch nicht so. Bloß weil ich in die Kirche gehe, bin ich kein Christ. Du musst anfangen, hineinzutreten in das, was Gott sagt. Und hier heißt es, dass er uns mit Gnade überschüttet, für jede, in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Egal, ob das jetzt mal viel oder wenig ist, wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Und die Herrlichkeit, sie lebt in uns. Da ist ein Zusammenhang da, definitiv. Gott liebt dich so sehr, dass er dich mit Gnade überschütten möchte. Wir Deutschen, wir haben ja so das Gefühl, wenn jetzt die nächste Folie käme, da steht dann das Kleingedruckte. So, wir Deutschen denken dann, okay, wir sind da zurückhaltend, weil die Gefahr besteht, wenn ich eins weiterblätter, kommt das ganze Kleingedruckte, was ich dann unterschreiben muss, inklusive der Datenschutzverordnung, ja, damit meine Daten bei Gott verarbeitet werden können. So denken wir doch, ja. Wir können es gar nicht nehmen. Wir können es gar nicht nehmen. So richtig. Ist Gott vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Absolut vertrauenswürdig. Ich möchte es mal ganz praktisch machen. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du am Kontoauszugsdrucker zum Beispiel stehst und du feststellst, dass am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist? Kennst du das? Okay, so der ein oder andere von euch kennt es, ja. So, ich vermute, dass die wenigsten am Kontoauszugsdrucker stehen, also ich mache das so, ich mache das jetzt nicht online, ich mache das so, ja, am Kontoauszugsdrucker stehen, beim Einstecken ihrer Karte bereits anfangen zu hüpfen und sich zu freuen. Ich glaube, das machen die wenigsten. Zumal da eine Kamera ist und Und der weiße Wagen käme wahrscheinlich und dich abholt. So. Das machen ja die wenigsten. Ja. Wir stehen stattdessen gebannt davor und dann macht's und dann kommt irgendwann das Ding raus. Und du hoffst, dass das Geld gereicht hat, damit die ganzen Überweisungen und Ausgaben irgendwie gedeckt waren. Dass keine negativen Überraschungen irgendwie kommen. So. Und dann, manchmal ist es so, dass der Dispo überzogen ist und du bibberst, ob du eine Rechnung noch bezahlen kannst. Ich kenne das. Während meiner Bundeswehrzeit oder als junger Student, dann als werdender Familienpapa, die Kinderzahlen nahmen immer mehr zu. Und du stehst da vor diesem Kontoauszugsdrucker und denkst, bitte, 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 lass es gut ausgehen. Das scheint kein Herrlichkeitsmoment zu sein. Ja. Also ich hatte auch nie so eine Romanze mit meinen Kontoauszügen so richtig. Aber dann ließ mich der Vers hier, den ihr seht, gar nicht los. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Ich glaube, dass die Kontoauszüge eine andere Dimension der Herrlichkeit bekommen, nämlich die Dimension der Beziehung zu Gott. Vielleicht ist dein Kontoauszug so herrlich, weil du Sicherheit und Frieden hast. Du hast genug und Gott hat dich reich gesegnet oder du hast geerbt oder was auch immer. Du kannst dir leisten, was du willst. Geld ist kein Problem. Aber es kann auch sein, dass diese Kontoauszüge für dich Herrlichkeitsmomente werden, weil du weißt, dass egal was da draufsteht, Jesus deine Sicherheit ist. Das könnte auch sein. Wenn du zu ihm gehörst und wenn du wirklich zu ihm gehörst, dann gehören auch deine Finanzen ihm. Und dann kannst du getrost vom Kontoauszugsdrucker anfangen zu hüpfen und zu tanzen, weil egal was da rauskommt, Jesus ist deine Sicherheit. Die Herrlichkeit ist in dir. Er will dich versorgen. Und das möchte ich dir zusprechen im Glauben, dass da, wo du zweifelst, Gott ist vertrauenswürdig und er will dich mit allem versorgen, was du brauchst. Da steht es. Ja, Amen. Ich weiß, dass das richtig ist. Amen ist für dich, für deinen Glauben. Du sagst, so sei es. Ja? Meinst du, dass Gott sich auch für diesen Bereich deines Lebens interessiert? Unbedingt. Und interessant ist, den Text lese ich da weiter und ihr seht das Unterstrichene. Da heißt es nämlich dann weiter, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Gott, kann das wahr sein? Gott, du willst nicht nur mich mit Gnade überschütten, sondern du gibst mir auch so viel, dass ich auf die verschiedenste Weise anderen etwas Gutes tun kann. Wow, da kommt eine ganz neue Dimension rein. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Erwartung der Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit soll durch unser Leben sichtbar werden. Der Heilige Geist, der in uns ist, er will es wirken. Diese Herrschaft der Liebe und der Gnade, die Herrschaft, die zum Leben führt. Die Herrschaft, unter der wir leben im Reich Gottes, ist immer eine Herrschaft der Großzügigkeit und der Freigebigkeit. Du kannst, wenn du Christ wirst, nicht einfach so weiterleben, wie du bisher mit deinem Geld gelebt hast. Du kannst nicht einfach sagen, das behalte ich alles für mich und wenn noch irgendwas übrig bleibt, dann spende ich auch noch irgendwas. Oder schmeißt sonntags in die Kollekte einfach die ganzen Knöpfe rein und der Kassierer sagt, mach mal Faden und Zwirn auch dazu, damit wir alles haben. Nein, so kannst du nicht weiterleben. Die Herrschaft Gottes, in der wir leben und unter der wir leben, wenn du Christ bist und Jesus wirklich ganz bewusst dein Leben gegeben hast, ist eine andere Herrschaft. Es ist eine Herrschaft der Großzügigkeit, der Freigebigkeit. Eine Herrschaft, die nicht zurückhält, sondern sich verschenkt. Warum? Weil Jesus sich selber verschenkt hat. Er hat sich zu Tode geliebt für dich. Jesus gebraucht das Materielle, auch eben das Geld dazu. Das gehört ihm ja sowieso, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und ich glaube, wir sollten als Christen anfangen, mit dem Geld einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich habe gestern erwähnt, wenn die Naturkatastrophen in anderen Teilen dieser Erde irgendwo sind, dann wird ganz viel Geld gesammelt. Aber für diese Katastrophe, dass Menschen getrennt von Gott sind, da wird kaum Geld gesammelt. Wir brauchen es. Gemeinde, wir brauchen das Geld, damit Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Dadurch wird Herrlichkeit sichtbar. Ich weiß nicht, wie deine Woche verlaufen ist. Es gibt Wochen, die verlaufen relativ bescheiden und wir suchen dann nach diesen wenigen schönen Momenten. Jesus hatte auch mal so eine Woche. Die verlief total daneben. Er musste weinen um Menschen, die ihn nicht verstanden, die ihn sogar seinen Tod forderten. Die kamen aus den unterschiedlichsten religiösen Gruppen und Parteien. Da waren die Pharisäer und die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Und dann kamen die Ältesten der Stadt dazu. Und dann ging es noch weiter. Vertreter der Partei, der Herodianer, die Sadduzäer und die Vertreter der Gesetzeslehrer. Die Woche war richtig anstrengend. Jesus war aufgewühlt. Er fand ganz scharfe und deutliche Worte gegen diese. Er nannte sie Heuchler, blinde Führer, blinde Narren, Schlangen, Otternbrut, Mörder. Das waren klare Ansagen. So, in diesem Zustand befand sich Jesus. Und dann lässt er sie stehen und er geht in den sogenannten Hof der Frauen im Tempelareal. Und er setzt sich gegenüber den 13 Opferkästen, die es damals gab. Und dieses Geld dieser 13 Opferkästen wurde verwendet, um den Tempel zu renovieren, immer wieder. Was für ein Kampf, was für ein Schmerz, was für eine Auseinandersetzung. Und plötzlich sieht er eine Frau, die in einem Trauergewand, die ein Trauergewand trägt. Sie ist eine Witwe. Sie ist äußerlich arm. Mit ihrem Mann hat sie ihren Rechtsbeistand und ihren Vertreter und ihren Versorger verloren. Sie hat eine mehr als schlechte Woche hinter sich. Ihre ganze Existenz ist bedroht. Und jetzt schauen wir mal den Bibeltext an und lesen diesen Bibeltext mal. Und Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa 1 Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ein Tagelöhner hat damals 1 Denar pro Tag verdient. Das sind 128 Groschen. Genauso viel, wie man für einen Tag an Lebensunterhalt benötigt hat. Sie hatte nur einen Bruchteil von dem, was sie eigentlich für einen Tag benötigte. Und das, was sie hatte, legte sie in diesen Opferkasten. Das war nichts im Vergleich dazu, dieses gewaltige Tempelareal in Jerusalem der damaligen Zeit irgendwie renovieren und finanzieren zu können. Aber diese bitterarme Frau, sie gab bildlich gesprochen ihr letztes Hemd für den Tempel. Rein menschlich hätten wir doch gesagt, behalt das Geld, weil nachher musst du noch Hartz IV beantragen, da liegst du uns eh auf der Tasche. Behalt das Geld. Sie wird noch zur Belastung in ihrer ganzen Not. Aber Jesus, wie reagiert Jesus? Und da zeigt es mir, dass im Reich Gottes ganz andere Regeln gelten. Das Reich Gottes tickt anders. Wir müssen lernen, hineinzukommen, das, wie das Reich Gottes tickt, die Kultur des Reiches Gottes. Hier, Jesus, er springt auf, er ruft seine Jünger herbei, über den Hof. Simon, Andreas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Jakobus, Judas, komm mal her. Ich muss euch was zeigen, etwas, was ihr unbedingt sehen müsst. Was treibt ihn an? Warum lobt er das Verhalten dieser Frau? Das war doch unvernünftig. Das war völlig ineffektiv, was sie da getan hat. Was treibt diese Frau an, in der Krise ihres Lebens alles zu geben? Für sie war der Tempel der Ort, wo Gott wohnt. Gott war alles, was sie hatte. Sie lebte völlige Hingabe. Ihr ganzes Sein war gelebte Hingabe. Sie hatte vielleicht Herzklopfen. Riskiere ich zu viel? Sieht Gott mich überhaupt? Hat er das Sterben meines Mannes gesehen? Weiß er darum? Versorgt er mich wirklich? Jesus sieht es und er springt auf vor Freude. Diese arme Witwe ist für Jesus das Highlight der Woche. Das ist der Herrlichkeitsmoment für Jesus nach dieser Woche und diesen anstrengenden Gesprächen. Diese ärmste aller Personen im Tempelareal macht auf sonderbare Weise diesen Tempel reich. Ist das nicht fantastisch? Wird sich Jesus um sie kümmern, morgen, übermorgen? Hat er die Witwe dann vielleicht wieder vergessen? Wird der Satz gelten, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun? Gilt dieser Satz für diese Witwe auch? Jesus sah sie. Jesus sah ihre Hingabe und er sah, dass sie mit ihrem Geld den Unterschied ausmachte. Er sieht nicht die Menge des Geldes und das bewegt ihn nicht, sondern er sieht das Herz. Er sieht dein Herz, er sieht deine Hingabe, er sieht deine Herzenshaltung, nicht die Menge deines Geldes. Es geht um Herzenshaltung. Es geht um eine Haltung in Bezug auf Finanzen. Es geht um eine Haltung und Liebe zu Gott hin. Er wird dich zu jeder Zeit mit allem versorgen, was du benötigst. Ich springe auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn und ich biege so langsam auf die Zielgerade. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater zu diesem älteren verlorenen Sohn, alles, was mein ist auch dein. Dieses Gleichnis ist ein fantastisches Gleichnis, eigentlich von den 2 verlorenen Söhnen. Dieser ältere Sohn, der zu Hause war, der alles hatte, dem auch alles gehörte, Er hatte nicht kapiert, dass er das auch leben darf. Er lebte als Sklave im eigenen Haus, weil er nicht verstanden hat, dass alles, was des Vaters war, auch sein ist. Und ich möchte dir zusagen, alle Schätze und Reichtümer, all das, was Gott hat, es soll auch deins sein. Du partizipierst daran. Wie das? Wir müssen in der Reichsgottesperspektive denken. Der ältere Sohn, der hat nicht verstanden, dass er Zugang hatte zu dem Vermögen. Und nochmal, wenn wir einen Teil unseres Geldes Gott geben, dann ist das Geld für uns weg. Ja, wenn du heute, und ich weiß nicht, ob wir noch Kollekte einsammeln, aber wenn wir heute einsammeln, du gibst dieses Geld weg, dann ist es in der Regel aus deinem Geldbeutel oder von deinem Konto, es ist weg. Ja, das ist richtig. Wir verfügen nicht mehr darüber. Aber tatsächlich sieht es ganz anders aus, weil Gott dieses Geld ja nimmt zur Verbreitung seines Reiches. Und dann ist es genau das. Alles, was meines ist, dein. Es bleibt ja eh sein Geld. Es ist sein Geld. Weil sein Reich ist. So wie andere Gaben, auch Gaben des Geistes, Leitungsgaben. Wir investieren in das Reich Gottes. Ja, bei uns mag es vielleicht weg sein, aber an anderer Stelle im Reich Gottes taucht es wieder auf. Die neue Welt Gottes soll sich darin ausdrücken. Gott will durch uns herrschen, großzügig, in Liebe, freigebig. Seine Herrlichkeit soll durch dein Leben sichtbar werden, auch im Bereich Finanzen. Und wir geben, weil wir Jesus lieben, nicht weil wir müssen. Du musst als Christ kein Zehnter zahlen. Du musst es nicht. Es ist eine Selbstverpflichtung. Du darfst viel mehr zahlen. Halleluja, ist eine viel bessere Botschaft. Du darfst alles geben. Im Alten Testament gab es den Zehnten, da gab es die Schwenkopfer, Hebopfer, Trankopfer, Speisopfer. Die haben ja geopfert und Bettler unterstützt ohne Ende. Die haben gar nicht vom Zehnten geredet. Wir verlassen uns aufs deutsche Sozialsystem. Liebe Leute, das bricht irgendwann zusammen und dann sind wir gefordert. Und wenn du Geld weggibst, wird Herrlichkeit Gottes durch dein Leben sichtbar. Dieses Geld ist zwar für dich weg, aber im Reich Gottes ist es an anderer Stelle eingesetzt, für Gemeindegründung, für Alpha-Kurs, für all diese Dinge, die notwendig sind, damit Menschen Jesus kennenlernen. Das Geld macht deutlich, wie es in unserem Herzen aussieht. Es ist ein Indikator, ein Hinweis für deine Herzenshaltung, dein Gottvertrauen. Ich möchte mein Leben, mein Geld einsetzen. Ich möchte sie als Gabe Gottes verstehen, damit Leben gelingen kann. Ich glaube nicht, dass es angesagt ist, dass wir Erbsenzähler sind oder Schnürsenkelbügler oder keine Ahnung, was man so sagt bei euch. Das ist nicht Gottes Art. Das ist nicht Gottes Art. Herrlichkeit soll durch deine Finanzen und dein Geld sichtbar werden. Auch dadurch. Und durch andere Gaben. Vielleicht noch was. Mir gefällt die Frage nicht, wie viel Geld muss man denn Gott geben? Muss ich Gott versorgen vielleicht? Hat er nicht die Macht, das selber zu tun? Alle Armen und Bedürftigen Langenfeld könnte Gott auch selbstständig selber regeln. Warum braucht er uns dazu? Weil er es durch uns tun will. Er könnte seine Engel senden, die könnten hier Care-Pakete verteilen. Ja, das könnte er. Genauso wie die Engel Jesus vom Kreuz hätten holen können. Aber es gibt einen anderen Plan. Es gibt den Plan, dass er dich einsetzt. Du bist der verlängerte Arm Gottes, auch in diesem Bereich von Finanzen. An dir soll sichtbar werden, was in der neuen Welt im Himmel eines Tages sichtbar wird. Eine Welt voller Freude, voller Freigebigkeit, voller Großzügigkeit. Mit unserem Geld leben wir jetzt eine Ethik der Hoffnung. Mit jedem Euro, den du ins Reich Gottes investierst, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Und dann wird er dich überschütten mit Gnade. Bevor ich zum Schluss noch eine persönliche Geschichte erzähle, noch kurz hier ein Gedicht. Das heißt folgendermaßen: Mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Mit Geld kann man ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Mit Geld kann man eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Mit Geld kann man ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Mit Geld kann man eine Position kaufen, aber keinen Respekt. Mit Geld kann man Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Mit Geld kann man Sex kaufen, aber keine Liebe. Mit Geld kann man eine Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. Mit Geld kann man Blut kaufen, aber kein Leben. Ich frage dich, was ist deine Sicherheit? Ich möchte dir die Antwort geben und verknüpfe das mit einer persönlichen Geschichte. Ich möchte dir die Antwort geben. Die einzige Sicherheit, die du hast, ist Jesus Christus. Und es ist so wichtig, dass du, vielleicht bist du hier mitgebracht worden, Freunde haben dich mitgebracht. Ich möchte dir sagen, heute kann der Tag sein, wo dein Leben eine Wende nimmt. Nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern in der Beziehung zu Gott. Ich habe 3 Söhne und 2 Töchter und einer meiner Söhne, der Boas, der war damals 5,5 Jahre alt und wir sind am Tag der Deutschen Einheit damals mit Freunden in Hüningen in Frankreich da an so einem Wildwasserkanal spazieren gegangen. Und da waren wir ganz oft und meine Frau, die war irgendwie Fortbildung und ich hatte den Jüngeren dabei, der lag da im Kinderwagen und der Boas, der fuhr mit seinem Roller einfach vorne weg und der kannte die Strecke, war am Rhein entlang, so ein schöner Wildwasserkanal, ging über 2 Brücken mit lauter Spielplätzen. So, und ich sah ihn zwar nicht mehr, aber ich wusste, der weiß ja, wo der nächste Spielplatz ist. So, wir sind also hingelaufen mit den Freunden und ich komme an den Spielplatz hin und mein 5,5-jähriger Sohn ist nicht da. Ich dachte, kein Problem, ein paar Meter weiter, nächster Spielplatz, da ist er, weil wir kennen uns ja aus. Und ich komme an den nächsten Spielplatz und mein 5,5-jähriger Sohn ist auch nicht da. Dann bin ich mal eine Runde joggen gegangen, einfach mal einmal um diesen Wildwasserkanal, um die Brücke rum, habe alles abgesucht, es war nichts mehr. Dann habe ich irgendeinem Kind den Scooterroller geklaut und bin dann losgefahren und habe geguckt, wo mein Sohn ist. 5,5 Jahre in Frankreich, ja, der war nicht mehr da. Dann bin ich zum Auto zurück. Ich habe meinen Suchradius erweitert. Ich musste aber nach 45 Minuten Suchens feststellen, ich finde meinen Sohn nicht mehr. Ja, wir hatten ja 5 Kinder, aber ich hätte meiner Frau schlecht sagen können, ich habe 1 verloren. Ja. So, ich suchte dann. Und dann fragte ich und ich kramte mein Französisch zusammen. Je cherche mon fils irgendwie da. Und da ist eine Polizeistation da in Hüningen. Da sagt, nein, aber in Saint-Louis, ein paar Kilometer weiter weg, das ist die nächste Polizeistation. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Wo ist das Kind? Und erinnerte ich mich, am Wildwasserkanal war eine Station, wo man Boote ausleihen kann. Und da habe ich irgendwie so ein städtisches Vollzugsbeamtenfahrzeug da gesehen. Ich bin dahin, habe mein Französisch zusammengekramt und die konnte dann Deutsch. Und ich liebe Elsasser, die Deutsch können. So. Dann habe ich gesagt, mein Sohn, der, so sieht der aus. Und dann telefonierte nach Saint-Louis. Und ich merkte an der Reaktion am Telefon, da ist irgendwas im Gange. Und dann legt er auf und sagt, Ihr Sohn ist gefunden worden, der ist in Saint-Louis auf der Polizeistation. Ich dachte, wie kann das sein? Ja, fährt jetzt hin, er holt ihn. Und ich stand draußen und ich hatte so das Gefühl, Bürschchen, komm du mir mal nach Hause. So, und als das Auto dann vorfuhr, das Polizeiauto, und der kleine Kinderps hinten drin saß, guckte so durchs Fenster raus, mit diesen Augen war der ganze Ärger verflogen. Und er stieg aus, wir rannten aufeinander zu und in der Zeit ist er sein ganzes Leben an mir vorbeigegangen. Dann rannte er auf mich zu und sagte, Papa, ich habe dich überall gesucht. Dann ist der Junge mit seinem Scooterroller circa 6 Kilometer an dem Rhein entlang gefahren, über mehrere große Straßen. Und irgendeine Elsässerin, die Deutsch konnte, ich liebe Elsässer, die Deutsch können, sprach ihn wohl an und hat ihn dann mitgenommen. Heute wäre es ja Kindesentführung, aber das war gut so. Der hat ihn mitgenommen und hat ihn dann zur Polizeistation nach Saint-Louis gebracht. Und dort ist er dann in Gewahrsam genommen worden. Der war 6 Kilometer weit gefahren. Wisst ihr, und dann stehst du da mit deinem Kind. Papa, ich habe dich überall gesucht. Wisst ihr, und ich drehe das rum. Ich glaube, dass Gott dich überall sucht. Auch da, wenn du am Bildschirm im Livestream bist, Gott sucht dich gerade jetzt. Und er will dich. Er will dein Leben. Er will seine Herrlichkeit in dein Leben geben. Er will deine Schuld und Sünde vergeben. Er will wiederherstellen. Er will, dass alle Bereiche deines Lebens erfüllt sind von seiner Herrlichkeit und Macht. Er sieht dich auf allen Umwegen und Autobahnen und Sackgassen deines Lebens. Er sieht die Gefahren. Er sieht, wie du willentlich oder unwissentlich wegfährst von ihm. Aber ihm blutet das Herz. Warum? Weil du bist sein Eigentum. Du bist berufen, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Und das gilt für alle Bereiche deines Lebens. Und er ruft dich und sagt, ich suche dich. Ich will dich haben. Wie sehr vermisst Gott deine Nähe. Er ist der liebende Vater. Und er hat alles getan, damit wir in diese Gemeinschaft und Beziehung mit Gott kommen können. Er weist dich nicht zurück, auch wenn du heute Morgen sagst, ich habe so viel Mist gebaut. Ich kann nicht kommen. Gott sagt, ich will, dass du in meine Nähe kommst. Ich will dein Leben verändern. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen das tun. Und wenn Sie im Livestream sind, stehen Sie doch auch auf. Wir wollen miteinander beten. Ich glaube, dass Gott heute hier etwas vorhat. Wie kann ich Jesus Christus in mein Leben einladen? Ich kann es tun, indem ich ein Gebet spreche. Das Gebet kann heißen, Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich möchte, dass du Herr meines Lebens bist. Verzeih mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir meine Schuld vergeben hast. Mach mich zu deinem Kind. Bitte erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich angenommen hast. Mit diesem Gebet, dieses Gebet bringt dich in Beziehung zu Jesus Christus. Ich möchte dich fragen, wenn du hier in diesem Raum bist, ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus Christus genau so mein Leben anvertrauen? Dann darfst du deine Hand heben, es wird nicht mehr geschehen, aber es ist ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn wir anderen alle beten, aber ist jemand da, der sagt, heute, ich möchte Jesus Christus mein Leben anvertrauen? Dann darf ich dich kurz um ein Handzeichen bitten. Halleluja, danke, ich sehe deine Hand, dankeschön. Ist noch jemand da? Auch sie im Livestream, auch wenn wir uns nicht persönlich jetzt sehen, ich glaube, dass Gott wirkt, da wo sie sind, im Wohnzimmer, in der Küche, da wo sie das schauen. Gott ist hier, er sehnt sich nach ihnen, er sehnt sich nach ihnen. Vater, ich möchte dir danken, dass du neues Leben schenkst. Es geschieht durch deinen Geist. Heiliger Geist, komm, schaffe neues Leben, eine neue Schöpfung. Bete, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst und Menschen, die Ja zu dir sagen, erfüllst. Danke, dass wir nicht über Regeln und Gesetze leben, sondern durch deine Gnade, diese Gnade, die uns ausfüllt. Danke für dieses Geschenk der Wiedergeburt. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus.